Jumpscare des Todes durch den bekackten DJ. Alter, ich hab, ey, wirklich.
Ich auch. Und meine Frau guckt mich an. Was ist mit dir? Ich so, na, ich hab mich erschrocken. Hi, die Ho-Welt da draußen. Wir sind es nochmal. Benjandro Geilberg von Stevens Bollberg. Ja, das ist sehr komplex von der Namensgebung, aber ihr kriegt das hin. Wir haben das intelligenteste Zuhörerpublikum, was es gibt. Deswegen ist das gar kein Problem. Ihr habt natürlich sehnsüchtig gewartet, bis es weitergeht, denn wir fiesen Schweine haben einen schönen Cliffhanger gesetzt bei der letzten Folge vom vergangenen Sonntag, denn wir haben am Ende über den Film Das Drama gesprochen, der neue A20-Vorstreifen von Christopher Borkley, in den Hauptrollen Robert Pattinson und Zendaya, die sich immer noch keinen Nachnamen leisten kann. Vielleicht wird es bald Holland, wir wissen es noch nicht. ich habe natürlich...
Zendaya Holland, ja, genau.
Warum denn nicht?
Ja.
Es wird, hear my words, wird so passieren.
Ja, doch.
Genau. Und ja... Denn dieser Film steht und fällt mit einer Prämisse, die erst so nach 20 Minuten im Film revealed wird. Und man kann den Film wirklich sehr, sehr schlecht besprechen, ohne das zu nennen und zu spoilern. Und da wir natürlich wollen, dass ihr alle diesen Film guckt, denn soweit können wir das sagen, also ich zumindest, ich kann den wahnsinnig empfehlen, gehört mit zu den besten Sachen, die ich dieses Jahr bisher gesehen habe, ist aber auch genau my cup of tea. Es ist wirklich... Das, was ich bei Filmen liebe, macht dieser Film. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, dass ihr euch diesen Film alle anguckt. Muss man nicht unbedingt im Kino machen, kann man aber. Also reinrennen.
Ja, das nehme ich dann einfach direkt auch mal vorweg. Falls ihr euch hierhin verirrt habt, hört die Folge 140. Da reden wir am Ende schon über die Synopsis und was uns in diesen Film getrieben hat. Und da... haben wir dann einfach, während wir drüber gesprochen und auf die Uhr geguckt haben, gesagt, das wird dem Film jetzt nicht gerecht, den hier in 10 Minuten irgendwie noch reinzuquetschen. Der braucht eine eigene Folge. Und auch mir geht es so, ich fand ihn brillant. Ich fand ihn wirklich, wirklich toll. Und vor allem ist es ein Film, worüber wir jetzt mal quatschen müssen, weil der macht so viel auf, über was man so toll diskutieren kann. Also nach dem Kino, wir haben gequasselt, wir haben die Laufzeit zweimal zerquasselt, weil das einfach... so viele Aspekte aufmacht. Und deswegen kriegt ihr hier jetzt eine eigene Speedback-Folge. Mal gucken, wie speedy sie eigentlich wird. Aber ihr müsst euch drauf gefasst machen, hier wird volle Kanne gespoilert. Also macht's am besten so wie wir. Geht unvoreingenommen und ohne, dass ihr wisst, um was es eigentlich geht in diesem Film, weil dann macht er am meisten Spaß. Spoiler-Jingle ab und dann geht's los, oder?
Yes, Spoiler-Jingle läuft.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich's hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
Ja, nun haben wir also in der letzten Folge schon gesagt, worum es geht. Wir haben das Paar, Charlie und Emma. Das ist ein Bilderbuchpaar, die verstehen sich super und sind gerade in den heißen letzten Vorbereitungen ihrer wirklich bald anstehenden Hochzeit. Caterer, Florist, Probeessen und so weiter. Probeessen, gutes Stichwort, denn da haben wir aufgehört mit unserem Cliffhanger. Beim Probeessen gibt es die Situation, dass eben die Paare, also die Trauzeugen, die auch das befreundete beste Freundepärchen ist, mit denen dann dort sitzen und die Stimmung ist sehr feuchtfröhlich. Sie haben schon den einen oder anderen Wein dort weggehauen und dann kommt es irgendwie so ein bisschen im Gespräch dazu, was könnte denn jetzt noch so Schlimmes passieren, dass du dann jetzt doch vielleicht deinen Partner nicht heiraten willst. Und dann kommen sie dazu, dass jeder so erzählt, was eben so die schlimmsten Sachen sind. Die schlimmen Sachen der anderen haben wir in der letzten Folge schon gesagt. Die sind von, naja, okay, bis schon ein bisschen heftig, bis eigentlich ganz schön krass. Mhm. Was nämlich die Freundin betrifft, dass die einfach einen geistig zurückgebliebenen Jungen im Wald irgendwo in einem Schrank eingesperrt hat und dort zurückgelassen hat, das ist schon heftig. Da redet aber komischerweise dann niemand mehr drüber, denn dann kommt das Geheimnis von Zendaya.
Genau, und Zendaya hat in ihrer Teenager-College-Zeit damit fantasiert zunächst und dann quasi eingeleitet in die nahezu Umsetzung, ein School-Shooting zu machen. In der USA ist das ja ein Thema, auch das finde ich super interessant, können wir dann gleich nochmal drauf eingehen, was leider in den Medien auch sehr oft vorkommt. Auch in Deutschland haben wir hier und da solche Vorfälle ja schon mal gehabt, aber es ist halt vor allem ein Phänomen des US-amerikanischen Bildungs- und Schulsystems, dass das immer wieder leider vorkommt, dass Menschen eben Amok laufen in der Schule und eben im Zeitalter des Cyber-Web-Mobbings und so. Auch ein Thema, was beispielsweise ja auch Adolescence groß aufgemacht hat letztes Jahr, auch ein Überhand genommen hat, dass sich Leute dann eben auch ihre Taten im Internet vorbereiten, announcen, in irgendwelchen dubiosen Gruppen dann ankündigen und sowas. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie war kurz davor, das zu machen und wurde eigentlich nur dadurch aufgehalten, dass ihr im Prinzip jemand zuvorgekommen ist. Sonst hätte sie es knallhart durchgezogen und dann würde sie definitiv nicht in diese Situation unter diesen Umständen ein so zufriedenes Leben führen, wie sie es gerade tut.
Das ist richtig. Und ich sag mal, das ist in diesen Filmen nur die erste Schicht der Moralzwiebel. Denn wir bekommen einfach wahnsinnig viele streitbare, gesellschaftsrelevante Themen auf den Tisch gepackt, die in der Art, wie dieser Film geschrieben ist und wie die Handlung aufgezogen ist, alle super relatable sind. Also ich als absoluter Fan von Küchenpsychologie und von richtiger Psychologie, ich habe ja meine wahre Wonne in diesem Film. Weil du ständig als Zuschauer so einen kleinen Informationsvorsprung hast und aufgrund dessen schon in deinem Kopf Leute in Schubladen einsortierst und alles, was sie machen, genau daraufhin abscannst. Und das finde ich so geil, wenn das Filme schaffen, dir einfach nur so Stichworte hinzuknallen und du ratterst im Kopf und alles, was passiert, hat's eine Bedeutung, hat's keine? Bist du das, der dieses leere Gefäß von Szenen mit Bedeutung füllt? Oder was ist es eigentlich? Das finde ich so brillant gemacht. Ich liebe das bei Filmen. Und es ist tatsächlich hier so, dass diese Offenbarung, dass sie halt fast so ein Amoklauf an der Schule gemacht hätte, dazu führt, dass halt ihr Verlobter, Charlie, und ihr Zukünftiger sie als Person erstmal hinterfragt. Und da fängt es ja schon an, dass wir jetzt diskutieren können. Hinterfragt er, weil er wirklich persönlich denkt, dass das so schlimm ist und dass er jetzt glaubt, sie nicht zu kennen? Oder hinterfragt er, weil er so ein bisschen das Gefühl hat, befeuert auch durch die Freundin Rachel, dass das jetzt so schlimm ist, dass man moralisch sich jetzt entrüsten müsste.
Oh, ist das ein geiler Film. Also allein darüber nachzudenken. Ja, dieses Gespräch unter vier Augen wäre, und das hat ja der Film auch gezeigt, die hätten das vernünftig geklärt. Er hätte ihr zugehört und er hätte ihr vergeben. Weil da ist er nicht, ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass er nicht charakterstark genug ist. Also er hat auf jeden Fall sehr viele charakterliche Defizite, aber ich glaube auch, man könnte es ihm so auslegen, dass er sagen würde, ja, du hast es aber nicht gemacht, du wirst schon deine Gründe gehabt haben, ich werde zu dir halten. Ich finde, das macht der Film relativ gut klar. Aber in dem Moment, dass Rachel, und das muss man eben auch sagen, der Film macht es sich dann eben nicht so einfach, indem er die einfache Parteien schafft, weil Rachel hat eine Vorgeschichte. Ihre Cousine war es, glaube ich?
Ja.
Genau. Ist Opfer eines Schularmoklaufs gewesen und sitzt seitdem im Rollstuhl. Und na klar, ich kann das völlig nachvollziehen. Egal welches Thema, um welches Thema es geht, aber wenn man sich da reinversetzt und man persönlich betroffen ist, dann hat man einfach eine andere Sichtweise darauf und kann sich kein leichtfertiges Urteil erlauben, braucht nur ein Triggerwort und fängt an, vor allem, ne, die haben alle super viel Wein gebechert, dann auch ehrlich zu sagen, ich habe jetzt plötzlich ein Problem mit dir, nämlich für das, was du stehst und für was du repräsentierst, weil viel Reue hat Zendaya in dem Moment ja auch nicht gezeigt, weil für sie ist dieser Mensch, der sie damals war, nicht mehr existent. So, und jetzt geht es nämlich die ganze Zeit nur darum, und denke ich nämlich auch, um deine Frage zu beantworten, dass Robert Pattinson diese Beziehung jetzt in Frage stellt, beziehungsweise die Hochzeit und ob er das durchziehen kann, weil er plötzlich an dem Menschen zweifelt, der die anderen um ihn herum denken, dass Emma jetzt ist. Gar nicht er, weil er liebt sie. Der verbringt die letzten Jahre seines Lebens mit ihr. Er weiß, wer sie heute ist. Und nur das zählt ja. Ja. Aber plötzlich im Angesicht ihrer Freunde ist sie jetzt plötzlich ein anderer Mensch, ne?
Und das ist das absolut Spannende. Das ist auch einfach, das bekommen wir dann schon noch in zwei, drei anderen Stellen auch nochmal gezeigt, dass es einfach manchmal wirklich auf den Kontext ankommt und dass es manchmal der Zufall ist, der darüber entscheidet, ob du ein guter oder schlechter Mensch bist in den Augen der Gesellschaft. Und das ist halt irgendwie so spannend, weil was dann nämlich wir erfahren, als sie dieses Thema aufarbeiten, ist ja, dass Zendaya eben durch diesen dummen Zufall diesen Amoklauf nicht macht. Danach in diesem kollektiven Entrüstungsmoment an der Schule auf einmal, sie war vorher gemobbte Außenseiterin, auf einmal irgendeine Art Anschluss findet und dann sogar noch in so einer Aktivistengruppe Aufmerksamkeit bekommt und zu so einer Art Schlüsselfigur wird und dann sich denkt, ach ja, das funktioniert ja ganz gut, dem passe ich mich mal gesellschaftlich an und dann baut sich ja eigentlich ihr komplettes Persönlichkeitsbild und ihre moralische Weltanschauung eigentlich darauf auf. Und wir wissen halt als Zuschauer dann auch wirklich, sie ist nicht mal im Ansatz mehr dieser fehlgeleitete Teenager, der einen Amoklauf geplant hat, sondern das hat sich ganz anders entwickelt auf einmal. Und das eigentlich nur aufgrund dummer Zufälle und durch völlig anderen gesellschaftlich kontextuierten Einfluss.
Deswegen sagt sie es auch einfach so. Weißt du, wenn du von etwas so losgelöst bist und dich davon so emanzipiert hast, ich glaube, sie hätte in dem Moment dann auch einfach gar nicht mehr wahrnehmen können, wer sie damals war. Für sie ist es nur noch eine Information. Es hat nicht stattgefunden, also ist es nicht mehr schlimm. Aber was das natürlich in Menschen auslöst, ne? Also du kannst es dann nicht einordnen. Und wie gesagt, dann hast du eben noch diesen Punkt, dass jemand plötzlich sich persönlich involviert fühlt. Und dann hast du eben diesen Druck durch diese Hochzeitsdynamik und dieses durchkomponierte, also die haben ja ab dem nächsten Tag, wo die eigentlich die Möglichkeit hätten, darüber zu reden, das für sich persönlich aufzuarbeiten und dann vielleicht auch mit ihren Freunden drüber zu reden. Die haben die Zeit nicht, weil jetzt alles in diese perfekte Situation hineinfließen muss. Das kollidiert natürlich miteinander und das führt zu so abstrusen Situationen. Du hast es nicht aufgearbeitet. Er ist plötzlich fängt an, paranoid zu werden und durch geniale inszenatorische Ideen plötzlich sich im Arm von dieser 15-jährigen Zendaya da zu sehen. Sie hat plötzlich Angst vor ihr zu haben in gewissen Situationen. Eine Tasse mit einer Pistole drauf. Was stand da drauf?
Get your shot of get me my coffee,
coffee or you get I shot. Shoot, oder? Ja, irgendwie so. Einfach so instinktiv in den Müll zu werfen, so. Das ist so schlau beobachtet, diese subtilen Verhaltensweisen, die Verzweiflung einfach auch an ihm dass du eigentlich die ganze Zeit bei ihm das Gefühl hast, eigentlich würde er ihr jetzt gern vergeben wollen. Aber
ja, und er sucht ja dann ständig die Absolution im Außen.
Oh, so eine gute Szene, ja, wie er versucht, für sie zu lügen. Ja, sie hatte mal eine Freundin, die gestorben ist und sie hat das nie aufgearbeitet. Sie braucht eine Therapie und ich glaube auch, dass er in dem Moment daran glaubt, sich das, weil er sich das selber einreden will. Er braucht eine rationale Erklärung dafür, weil einfach diese Frau, die er kennt und das, was da passiert, nicht zusammenpassen. Und dann versuchst du es ja irgendwie dir, ne, zurecht zu erklären.
Und für ihn selber ist es abgeschlossen, die Erklärung. Er muss bloß aber irgendwas finden, dass das Umfeld jetzt sagt, ja, stimmt, okay, wir können jetzt alle damit leben, weil ihm ist das halt wichtig, weil er muss mit ihr in dieser Welt leben, in der er auch nach Akzeptanz sucht. Und das ist halt wirklich eine super spannende Dynamik, die ja einfach so wie das aufgebaut ist, so brillant ist. Also ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht nachgeforscht, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt noch mindestens 5-mal so viel Videomaterial mit Szenen, die bestimmt mal wenigstens im Raum standen, die sie so machen könnten. Aber wie das ausgewählt wurde, welche Alltagssituation, welche Gespräche, wie dargestellt werden, die immer so kleine Fitzelchen dieser Gedankengänge wiedergeben, dann immer eingesprenkelt mit so surrealen Momenten, wo eben, ne, dann mal die Figur, dieses 15-jährige Ich neben ihm in der Jetztwelt steht oder wo es mal so ein Flashback-Bild gibt, wo sich jemand dran erinnert an irgendwas oder wo jemand diese eine Szene, wo sie nachts nicht schlafen kann und dieses Schnittbild kommt von der Hochzeit später. Das hat mich verfolgt, ey. Das ist ein Teil einer Sekunde und das bestimmt deine Denkweise für den Rest des Films so ein bisschen mit. Ja. Das ist so brillant gemacht.
Der hat psychologisch so viel Kniffe, auch wie sie in ein paar Frames nur plötzlich mit der Waffe sexy in Unterwäsche auf dem Bett sitzt, wo du merkst, was macht der Film gerade? Kokettiert er jetzt auch noch in die Richtung und das wird ja dann noch auf die Spitze getrieben, in dem Moment, wo auch plötzlich überhaupt nicht in Frage gestellt wird, wie kommt sie denn mit 15 an diese Knarren ran? Und das eigentlich erst so richtig revealed wird bei der Hochzeitsrede ihres Vaters, der gesagt hat, ja, ich habe mal ein Gewehr verlegt. Also da sind so viele Nuancen auch so drin. Ne? Du hast ja gesagt, diese Zwiebel. Und das mag ich so. Wir haben ja mal drüber gesprochen, jetzt hier bei diesem, ne, ich weiß schon, The Rip Drehbuch. Wann gibst du welche Informationen preis? Und bei keiner Szene hatte ich das Gefühl, es wirkte hier irgendwie forciert. Alles, wie die Figuren sich unterhalten, zum Beispiel auch, warum sie auf dem Ohr taub ist, ist sehr, sehr nachvollziehbar, dass das jetzt erst zum Gesprächspunkt wird und dass das jetzt erst, wie natürlich sie das erklärt oder wie natürlich das erklärt wird in dem Film und dann eben auch durch den Flashback nochmal gezeigt wird, den er sich aber nur einbildet. Und dieser Unfall dann mit diesem blutenden Ohr dann aber auch immer wieder auftaucht und zu so einem Sinnbild wird für diesen Schrecken. Und dass du dann hier und da sogar schon eher verlierst so den Bezug zu dem, was ist echt, was kann ich glauben, was, und das wir dann eben auch als Zuschauer.
Ja, und was auch so meisterlich ist, finde ich, der Film ist sich unglaublich sicher, was er macht. Weil in tausend anderen Filmen hättest du die Dialoge, die du hier gezeigt bekommst, von A bis Z und wie aufgestückelt diese Dialoge sind, die sind wirklich auf das Wichtigste reduziert. Du hast einen Satz und dann weißt du, dann sind dazwischen 4 oder 5 Sätze gewesen und dann geht's erst mit dem 6. Satz weiter. Also wie das zusammengeschnitten ist, ist auch schon so geil. Und dann immer wieder so ergänzt mit eben so ein Bild, was eben nicht in der Szenerie gerade ist und sich dann darauf bezieht. Und wie der Film einfach genau weiß, pass auf, ich zeige euch nicht den ganzen Dialog von A bis Z, sondern ich zeige euch genau das, was wichtig ist in dem Gespräch jetzt. Und diese Essenz, die bringt euch wieder auf ein anderes Level, worüber ihr jetzt nachdenkt. Und dann zeige ich mit der nächsten Szene was, wo ihr das im Hinterkopf habt, die Szene einordnet und dann zeige ich euch, dass die eine ganz andere Wendung nimmt. Und das ist so meisterlich gemacht in dem Film. Also es ist wirklich, es hat mich komplett begeistert und es ist halt durchweg fesselnd ohne Ende.
Und vor allem, wie gesagt, so richtig entfaltet hat sich der Film erst auch bei uns so im Nachgang. Also meine Kinosesselbegleitung war eher so, oh, mich hat der genervt. Und so direkt mit der Tür ins Haus gefallen. Und dann so, okay, spannend, ich fand den wahnsinnig genial, erzähl mal. So, und dann haben wir das versucht so ein bisschen aufzuarbeiten. Und da hat sich auch ganz viel Antipathie drin verborgen. Zum Beispiel eine absolute Abneigung gegen die Figur von Rachel, die eigentlich...
Ja, also die ist ja eigentlich der Antagonist, finde ich. Also ich fand sie schon...
Aber auch die, auch da macht sich der Film nicht so einfach, weil
nee,
auch sie wird ja dann relativ...
leitet ja vom Feinsten.
Ja, aber also, sie wird ja auch relativ schnell ausgeschlossen und kann gar keine Redemption bekommen und aus ihrer beschränkten Perspektive, von dem, was sie da in der einen Situation erfährt und auch kriegt ja auch keinen... Also es gibt ja gar keine Möglichkeit für sie. Kann ich schon zumindest, also ich würde nicht so handeln, aber ich kann diese Figur nachvollziehen. So, also sie ist ja nicht voller Hass, so sie ist vor allem voller Unsicherheit und Angst. Aber das zumal. Und dann auch mit Robert Pattinsons Charakter hatte sie ein bisschen Probleme. Und ich muss sagen, erstmal wieder top, ey, das ist der Typ, der unseren aktuellen Batman spielt und der liebt es einfach, diese Lappen zu spielen. Ich könnte mich ergötzen, wirklich, er macht das mit einer Sicherheit, einer Konsequenz, aber er ist eben auch richtig gut darin. Also du siehst so viel Zerrissenheit, du siehst so einen schwachen Menschen, der aber eigentlich wie würdest du es beschreiben? Er ist nicht konsequent schwach gezeichnet, aber er hat so eine absolute Suche nach Rationalität und Erklärung und vor allem nach außen hin sich und dieses Paar zu relativieren und selbst darzustellen, dass ihm halt völlig das verloren geht. Also, dass der Kern der Beziehung ihm plötzlich in den Hintergrund gerät. Ich finde, das merkst du halt vor allem in der Szene, wo er seine Arbeitskollegin darum bittet, jetzt sag doch bitte einfach, dass es nicht so schlimm ist. Sag doch bitte, wie du in der Situation, und dann sagt sie aber eben nicht das, was er hören will, und dann kriegt er halt so einen Schwächeanfall, so einen Tobsuchtsanfall.
Ja. Und vor allen Dingen, aber dann, das ist ja schon an sich eine starke Szene, aber dass er am Anfang des Gesprächs, dass sie diesen Anker setzt, mit was ist das Schlimmste, was sie getan hat, und dass das dann wieder zu einem ganz neuen Problem führt, das ist einfach so geil gemacht, dass er dann eben hat in seiner komischen, zerbrechlichen Unsicherheit auf einmal im Hinterkopf, ah ja, die geht ja fremd, ja, dann ist jetzt auch alles egal, nee.
Vielleicht sogar so ein Bedürfnis, sich zu rächen für die Situation, das sind ja auch so Millisekunden, glaube ich.
Das ist wirklich, und wie das dann natürlich dann auch zum Eklat führt auf der Hochzeit, als,
ja, geil,
als er halt wirklich völlig, er kommt ja dann eigentlich genau das, was wir ja sehen, was er nicht sein kann, ne, dass er einfach zu ihr stehen kann, weil er es ja eigentlich wirklich selber fühlt, das macht er wirklich im aller unpassendsten Moment, den es gibt. Das ist halt schon, und es ist so nachvollziehbar. Es ist nichts an dem Film, was passiert, habe ich das Gefühl gehabt, das ist jetzt so konstruiert, damit der Film irgendwie dramatisch ist, sondern das kann alles so passieren.
Ich hatte ein bisschen Angst, dass der hinten freidreht mit Mord und Totschlag und alles. So, Christopher Buckley hat ja auch bei Dream Scenario durchaus dunkle Bilder geschaffen. Und ich dachte, dass der verliert am Ende die Fassung. Und hat er nicht gemacht. Und trotzdem, Jumpscare des Todes durch den bekackten DJ. Alter, ich hab wirklich.
Ich auch. Und meine Frau guckt mich an. Was ist mit dir? Ich so, na, ich hab mich erschrocken.
Und dann sagte die, das höre ich jedes Mal, wenn du einen Gig hast, ständig über die PA, dass irgendjemand so einen Wackelkontakt mit so einem Kabel gibt oder was.
Ja.
Naja.
Ja, ist schon irre.
Die erschrickt sich dann nicht mehr. Und da muss man auch sagen, Chapeau an Zendaya und Robert Pattinson, die einfach so eine Multi-Layered-Beziehung spielen in diesem Film, weil am Anfang, also die, ich habe auch Kritiken gelesen, tatsächlich jetzt im Nachgang, wo Leute geschrieben haben, die haben keine Chemie. Ja, ist ja genau, ist ja perfekt. Also du siehst halt jemand, der gerne Chemie hätte, aber sie nicht mehr hat. Weil ich finde, am Anfang, wenn sie so zum Beispiel tanzen, wir haben da nicht so viele, sehr viele Momente, sie in einer Rom-Com-Situation zu sehen, siehst du schon da einfach so ein Bilderbuchpaar, glaube ich, so hat es ja beschrieben, und das steht, ja. Und das ist ja dann einfach weg. Und ich finde, die schaffen es sehr gut, diese Unsicherheit auf beiden Seiten zu zeigen, was natürlich in dieser grandiosen Fotoshooting-Sequenz gipfelt. Und das ist so unangenehm. Wir kannten die Szene ja aus dem Trailer schon, aber jetzt mit dem Wissen, was das wirklich, also wie unmittelbar das danach ist, und oh, also ich wäre am liebsten im Boden versunken.
Ja, und das war auch der Moment, als ich da saß und dachte, genau das ist die Königsdisziplin des Schauspiels.
Ja.
Eine Figur zu spielen, die was vorgeben soll. Also, oder eine Schauspielerin gibt ja immer vor, irgendwas zu sein, und sie gibt jetzt was vor, eine Person, die was vorgibt. Und das finde ich, das ist perfekt gespielt. Also, du merkst genau die Emotionen, die die Figuren haben, in ihren Gesichtern, in ihrer Mimik, ihrer Gestik. Das ist ganz, ganz großartig geschauspielert.
Ja, vor allem bei ihm ist ja,
durch den Film.
Bei ihm ist ja in dem Moment sogar auch noch die kleine Komponente Angst. Also, sie versucht ja ihn nur irgendwie zu erreichen und kann auch relativ natürlich lächeln, aber er hat einfach Schiss. Also, er ist ja im Moment sogar so verunsichert, dass er sogar Angst hat, wenn sie mit einem Messer durch die Wohnung rennt.
Ja.
Auch eine tolle Szene, so, weißt du? Und, ja, ich muss wirklich sagen, dass die das wahnsinnig gut machen, und das überträgt sich auf mich. Das hat mich richtig auch gestresst, weil du siehst halt auch Robert Pattinson, er ist halt in den Szenen mit ihr komplett anders, als wenn er jetzt zum Beispiel mit den Trauzeugen widerspricht. Und sie ist halt auch nochmal anders. Also sie ist ja, die hatte diese absolute Überforderung und Verzweiflung, und können wir das bitte in Ruhe und nicht alles auf einmal und zack, und sie weiß gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Während er eigentlich versucht, das alles so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen. Zack, passiert hier eingeordnet, weiter im Programm. Und das beißt sich die ganze Zeit.
Ja, genau.
Also es,
das ist einfach wahnsinnig gut eingefangen. Also es ist, man kann so alles so gut nachvollziehen, finde ich. Und diese ganzen kleinen Anker, die immer wieder gesetzt werden, wo man sich als Zuschauer reflektiert, wo man die Figuren immer mal wieder mit einem anderen Auge sieht und dann das einordnet wieder und dann das wieder auch überträgt auf eine Szene, die du siehst, und die gehen dann doch in eine andere Richtung. Also das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Das ist ein wirklich toller Film. Und es gibt wenig Makel an diesem Film. Ich finde, es ging dann ein bisschen schnell so am Ende, dass es dann auf einmal, uch, jetzt ist ja schon Hochzeit, so. Das fand ich ein bisschen schnell, und es ist manchmal auch zu ausformuliert. Also ich fand dann, es gibt diese brillante Szene, eigentlich ein ganz einfacher, relativ erwartbarer Kniff, aber es kommt ja dann raus, dass irgendwas war mit der Arbeitskollegin, und dann kommt ihr Mann durch den Saal, und kurz bevor er bei ihm ist, Schnitt, und dann ein paar Stunden später, wie er mit blutigem Hemd und blutiger Nase und blauem Auge in seine Wohnung kommt. Das hätte gereicht, aber wir sehen es nochmal. Und ich finde, der Moment, in dem wir das nochmal sehen, was da war, was wir uns schon denken konnten, fügt nichts hinzu.
Ja, ein bisschen die
Reaktion. Das sind so Kleinigkeiten, die ich, ich mir denke, ja, also der Film traut mir schon viel zu, dann trau mir das doch auch noch zu. So.
Da gebe ich dir recht. Wenn du ihm was abziehst, dann auch hinten die Auflösung, also Zendaya, Emma versucht ja immer alles auf Anfang, der schlechte deutsche Beititel, oder wie heißt er, noch einmal auf Anfang. Sie versucht immer zu resetten, weil sie hat gar keine andere Methode. Also für sie ist dieser Fall ja längst aufgearbeitet. Jetzt stell dir mal vor, es ist, du hast vor über 15, die Hälfte deines Lebens als neuer Mensch schon verbracht, und plötzlich musst du dich diesem Thema nochmal stellen, diesem alten Ich, was du eigentlich vergessen hast. Und deswegen ist ihre Methode halt, einfach auf den Punkt zurückzugehen, bevor das revealed wurde, weil es war ja alles da. Und ich finde, was dieser Film unglaublich gut macht, ist genau diese Sachen, ohne dir die halt auf dem Silbertablett zu servieren, dir in den Diskurs zu holen. Also beispielsweise so diese einfache, simple und trotzdem sehr facettenreiche Frage: Willst du denn eigentlich alles über deinen Lebenspartner wissen? Lohnt es sich? Und wenn du das möchtest, kannst du denn auch mit der Konsequenz daraus leben? So, das ist ja, jeder legt das ja unterschiedlich aus, aber das ist im Prinzip das Commitment, worauf sich am Anfang alle einigen. Bloß niemand rechnet halt damit, dass irgendwas wirklich Schockierendes zu hören. So, ja. Das ist einerseits da drin, und auch auf der anderen Seite, wie gesagt, das kratzt an so Themen wie: Ihr Vater war beim Militär, hat sie alleine gelassen in einem Haushalt voller Waffen. Das wird überhaupt nicht zur Diskussion gestellt, aber es ist natürlich ein Kritikpunkt, die der Film äußert. Genauso wie eben, wir sprachen ja auch über die, ne, über die Sachen, die Robert Pattinson beispielsweise, seine größte, seine schlimmste Tat, die er am Anfang des Films gesteht, ist, jemand von der Schule gemobbt zu haben. Also literally der Grund, warum Zendaya angefangen hat, darüber nachzudenken, Amok zu laufen. Das ist einfach brillant. Aber das wird gar nicht in den Kontext gestellt. Das wird einfach uns selbst überlassen. Und da kann man sich ja noch mal fragen, wer ist eigentlich jetzt hier wirklich der Übeltäter? Weil das wird überhaupt nicht als böse Tat überhaupt gar nicht wahrgenommen. Genauso wie halt überhaupt nicht zur Disposition gestellt wird, dass aus ihrem Kummer heraus und aus ihrem Schicksal und aus dem, was sie fast gemacht hätte, etwas drauf vorgegangen ist, was gut ist. Sie hat sich ja dafür eingesetzt, dass strengere Waffengesetze gefordert werden. Also die Antithese dessen, also auch das Thema Vergebung und Reue, Aufarbeitung von Schuld, das steckt ja alles hier so mit drin, ohne dass darüber halt Debatten geführt werden. Und wenn du halt wenn du das dann erfährst, wie du dich in dieser Umgebung verhältst, also mir beispielsweise, kann man das ja einfach so ganz persönlich so sagen, ich glaube, dass mich dieses Geständnis von meiner besseren Hälfte nicht davon abgebracht hätte. Aber das ist, jeder legt das individuell aus, und das mag in der USA vielleicht auch nochmal was ganz anderes sein und sowas. Und das alleine ist so ein interessantes Gedankenspiel, wenn du dich da unterhältst, wie hättest du reagiert? Weiß nicht, ob ihr euch diese Frage gestellt habt.
Gestellt nicht, aber also ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie jetzt was ändern würde. Also es ist ja auch einfach da wahnsinnig lange her, ne? Das muss ja nicht mal was Schlimmes sein, aber bist du der du mit 15 warst? Also das
ist ja, na, mich würde es
die nächste Frage.
Das mich würde es auch schockieren. Und man würde halt sagen, ja, lass uns gern darüber reden, und ich würde das, oder vielleicht brauchst du auch Hilfe, oder vielleicht ist das, ne, aber nichtsdestotrotz, am Ende des Tages entscheidest, wenn er sich dafür entschieden hätte, so, ne? wenn er die Chance dazu gehabt hätte, das einfach für sich selbstständig als okay zu empfinden, ich bin für dich da und der Mensch, der du früher warst, spielt jetzt keine Rolle, weil ich kenne nur den Menschen, den ich jetzt habe, dann ist das kein Drama, dann gäbe es das Drama gar nicht. Aber ja, das war in dem Moment nicht möglich. Und ich glaube auch einfach, wenn die beiden nicht da gewesen wären, hätte es diesen Film einfach nicht gegeben. Und ich finde das einfach wahnsinnig spannend. Vor allem er ja auch, muss man ja auch nochmal dazu sagen, wie hieß er? Mike, der ja auch in dieser Beziehungsdynamik mit Rachel da irgendwie so ein bisschen, weil er auch sehr mundtot gehalten wurde, er hätte wahrscheinlich auch anders reagiert. So, ne? Und ja, ich weiß nicht, also merkst du schon, ich finde den so wahnsinnig clever geschrieben, steckt so viel drin.
Ja, es ist einfach, jeder kann da irgendwas sich rausnehmen und kann darüber diskutieren. Also gerade diese ganzen Sachen, die du jetzt noch genannt hast, die wirklich noch so mal angeschnitten werden, ist einfach auch vom Großen ins Kleine. Ne? Wir sehen im Prinzip wie ein kleines Geständnis halt sich so fortführt über die Grenzen der Beziehung hinaus in dem Bereich der sozialen nahen Kontakte bis hin eigentlich zum gesellschaftlichen Thema, was ja dann auch einfach auch nochmal ganz groß bei der Hochzeit dann wird und in alle möglichen Gesellschaftsschichten reingeht. Und dann da siehst du auch wieder das Phänomen von falsch aus dem Kontext schließen, ne? Wie einfach so Situationen zustande kommen, weil jemand denkt, dass jemand was weiß und das dem wahrscheinlich erzählt hat und so, und dass daraus wieder eine Situation entsteht, die eigentlich hätte gar nicht kommen sollen müssen. Das ist einfach gut gemacht. Und dann hast du ja immer wieder diese Gesellschaftsbezüge, gesellschaftliche Akzeptanz, gesellschaftliche Norm. Wie sollte man sich jetzt verhalten? Und das ist auch von Robert Pattinson ganz geil dargestellt in seinem Umgang, wie er selber jetzt versucht, mit ihr zu einem Konsens zu kommen und dann aber eben im Gespräch mit den anderen beiden, ohne dass sie anwesend ist, halt einen ganz anderen Punkt einnimmt. Also dann schon wieder völlig opportun eigentlich handelt zu dem, was er vorher mit ihr eigentlich besprochen hat. Und einfach immer die Rolle anders annimmt. Und
na, unter dem Deckmantel, sie schützen zu wollen, zeigt er Schwäche, indem er lügt. Also und aber er rechtfertigt das durch sich halt für sich so, dass er sagt, er will ja nur sie in Schutz nehmen. Deswegen erfindet er jetzt eine Notlüge und die Freunde reagieren ja auch entsprechend so. Ach so, ja, das habe ich nicht gewusst. Das ist schon heftig so und das ist alles so falsch, so widerwärtig eigentlich so, ne? Und für mich, ich finde das Ende des Films auch ein bisschen zu einfach dann, wobei wir nicht wissen, wie der Film dann wirklich, wie die Handlung wirklich weitergeht. Was ich allerdings mir mitnehme. Das
ist halt eine schöne Klammer.
Genau, und ich nehme mir eigentlich mit, dass das ist das Szenario, wie es hätte sein müssen von Anfang an. Die beiden sitzen am Tisch in ihrem Lieblingsdiner, in dem Ort, den sie sich selbst gewählt haben, sind nur für sich. Und jetzt erzählt mal. Und dann, ja. Und dann ist das, seid mal authentisch gegenüber und macht euch von diesen Einflüssen, von dieser Hochzeit, die ist jetzt eh im Arsch, und von diesen Zwängen. Es geht ja auch viele, man stellt sich ja auch heraus, dass viele falsche Freundschaften auch sind, die da einfach in diesem Film gelebt werden und dass es viele um Statussymbole geht und alle betrügen sich gegenseitig und sowas. Und als sie dann unter sich sind, ja, das ist der Konflikt plötzlich ein anderer. Und am Ende des Tages läufst ja nur du mit deinem Partner, mit dieser Gewissheit durchs Leben. Und entweder du hast das Grundvertrauen und sagst, da stehe ich zu, kann ich drüber hinwegsehen. Ich muss ja mit diesem Menschen 24 Stunden am Tag quasi verbringen und nicht der Rest der Hochzeit, der einmal mir anruft, so weißt du. Oder eben du sagst, das kann ich nicht mit mir vereinbaren, aber dann ist es deine Entscheidung. Und das ist, ja. Und das alles von dem Norweger beobachtet, der noch nie in der USA war.
Ja, wenn man es mal so zusammenfassen wollen würde, ja. Also ich bin sehr begeistert. Der hat das große Potenzial, auf der besten Liste des Jahres mit zu landen. Und ich finde auch, jetzt habe ich auf jeden Fall irgendwie Bock, auch wenn das wahrscheinlich was völlig anderes ist, aber mir mal endlich dann den Pattinson-Lawrence-Film anzugucken.
Ja, mach das mal.
Der ist auf Die Movie. My Darling.
Ja. Die My Love.
Die My Love?
Ja. Okay. Die My Darling sage ich auch immer, aber das ist Metallica gewesen.
Ach so, siehst du, da bin ich sogar beim Wochenende. Ich habe nämlich eine Misfits Coverband gesehen.
Ah ja, oder so. Misfits, ja genau. warte mal, was wollte ich noch sagen. Eine Anekdote noch zum Film. Der Kino war bei uns ziemlich voll und es wurde auch sehr viel gelacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich glaube, das ist echt eine Stärke des Films auch.
Der hat auch eine ganz gute Lockerheit mit Situationen auch mal so ein bisschen zu releasen.
Ja, voll. Ja. Ja, weil manches ist einfach auch abstrus und vor allem, wie du ja selber schon gesagt hast, der Film ist halt von vorne bis hinten relatable und trotzdem nicht anspruchslos. Ja. Also das ist Wahnsinn. Ich freue mich auf alles, was der Typ macht. Ich bin jetzt Fan.
Bin jetzt Fan, sagt er.
Ja, bin ich.
Auch schön, wir hatten vorhin ja schon das Marketing mit dem Trailer, aber auch schön diese Plakate, wo sie in diesen Polaroid-Look mit auf seinem Schoß sitzt und so die Pistole macht. Das ist schon,
ja.
Das ist schon schön. Das ist schon gut.
Ja, es ist wirklich, wirklich cool gemacht und der Film hat auch schon über, warte mal, ich gucke jetzt mal am Ende noch, was er gerade auf der Uhr hat. The Drama, weil es ist schon, ich glaube, der dritterfolgreichste A24-Film mittlerweile. Worldwide steht da gerade bei 46.000 nur. Ich habe mal über 100.000 46 Millionen, meine ich, ne? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht, aber ja, genau. Über 46,5 Millionen hat er total worldwide. Der wird nicht so viel gekostet haben, glaube ich. Deswegen, cooles Ding.
Soll weitergehen. Und den Pattinson, den sollte man auf dem Schirm haben. Wenn man es nicht schon hatte. Nee, und Zendaya natürlich auch. Also auch. Als ich den Film geguckt habe, dachte ich mir so, Mensch, eigentlich nochmal Challengers gucken, oder?
Das kannst du machen, aber ich glaube, von den beiden kriegst du dieses Jahr genug. Ich glaube, Zendaya hast du bald noch in Euphoria, in Spider-Man, in Odyssey, in Dune Part 3 und Pattinson ist ja auch in Dune. Und
in fast allen davon, ja. Und in Odyssey.
In Odyssey ja auch, stimmt. Ach komm, mein Gott. Also die haben schon einen guten Manager gerade am Start.
Es kam witzigerweise ein ganz witziger Gedanke zwischen uns nach dem Film auf. Und zwar, dass es doch eigentlich eine witzige Idee gewesen wäre, nicht Zendaya zu casten, sondern Kristen Stewart.
Wäre lustig gewesen, aber ich glaube, dann wäre die Berichterstattung des Films sehr einseitig gewesen. Also es hätte sich sehr auf, das alte Twilight-Paar ist zurück konzentriert und wäre dem Film vielleicht nicht gerecht geworden. Ich finde es eigentlich eher spannend, dass der Film mit so viel Presse begleitet wurde. Da ist aber Tom Holland sollte aufpassen, da ist eine wahnsinnige Chemie. Das ist sowas Dummes immer, wo ich mir immer denke, so Leute, ey.
Ja.
Ey, wie erbärmliche Klatschpresse gibt's denn eigentlich so, weißt du? Lass doch die Leute einfach mal ein Paar spielen. Das ist das doch das Normalste richtig. Der Welt.
Richtig, naja. So, ja.
Auf jeden Fall top. Und
ich glaube, es gibt auch, glaube ich, kaum aktuell ein niedlicheres Hollywood-Paar als Tom Holland und Zendaya.
Ja, kann man schon sagen. Oh, stimmt. Genau, Robert Pattinson hatte ja in Interviews gesagt, ich wollte einfach zum Team gehören. Und jetzt fällt mir gerade ein, Tom Holland ist ja auch in die Odyssee. Also die hatten ja wirklich Zeit am Set wahrscheinlich zusammen. Ja, ist schon cool. Aber wie gesagt, die können ja, also bei Tom Holland, den finde ich halt maximal sympathisch, aber so richtig Range habe ich jetzt von ihm bisher zumindest noch nicht gesehen. Aber ich finde, Zendaya und Pattinson sind als Charakterdarsteller über alle Zweifel, haben ähnlich halt wie Florence Pugh und Chalamet. Das ist halt einfach eine Armee von übelst geilen Talenten, die da gerade zu Recht, finde ich, auch Hollywood dominieren.
Ja, da kann man auf jeden Fall nichts anderes Gegenteiliges sagen. Ich überlege gerade bei Tom Holland, hat er mal so was richtig Ernstes gemacht?
Kennst du noch The Devil All the Time? Da hat auch Pattinson diesen bösen Pfarrer gespielt und da fand ich ihn richtig gut auch.
Oh, das war so ein, der war auf meiner besten Liste des Jahres. Das fand ich großartig, den Film.
Ja.
Der war wirklich gut.
Aber irgendwie. Das ist aber oft so das Stigmata von so Leuten, die Superhelden spielen. Oder also die kommen dann schlecht raus aus diesem, aus dieser Nische halt, ne?
Ja, das kann schon passieren. Ich guck gerade mal, Venom, Spider-Man, Uncharted. Chaos Walking, der Film, den ich zweimal gesehen habe und vergessen hatte, dass ich ihn schon mal gesehen habe.
Ja, genau. Ein Gütesiegel von Berg.
Ja, auf jeden Fall. Ach, guck mal, Devil All the Time war Tom Holland auch drin.
Habe ich doch gesagt. Das meine ich ja.
Achso, ich dachte Robert Pattinson, weil der spielt doch den Pfarrer.
Genau, aber du redetest ja von Tom Holland und da meinte ich The Devil All the Time, wo Pattinson auch mitgespielt hat, in so einer kleinen Nebenrolle, okay. Diesen fiesen, bösen Pfarrer, der Frauen umbringt.
Ja, ist klar, ja.
Und, ach nee, Quatsch. Ach, das war Chalamet. The King gab's ja noch auf Netflix.
Das war Chalamet, ja.
Das war aber Chalamet. Es schallern mir schon die Ohren, sage ich mal. Deswegen, lass mal aufhören. Das ist ja ein Speedmerk hier. Genug Drama für heute.
Ja, das stimmt. Also, unbedingt gucken, gerade für Hobbypsychologen, 1A.
Und entweder, genau, wenn ihr eure Beziehungsbegleitung mitnehmt, dann sorgt dafür, dass die Beziehung gerade in guten Wogen ist. Das als kleiner Tipp. Das ist ein bisschen wie bei Gone Girl.
Mhm. Ganz andere Art von Beziehung, als wir hier sehen, aber
ja, ähnlich aber turbulent. Du wirst danach zumindest miteinander über ein paar Themen reden können. Und wenn nicht, dann sagt das auch viel aus. Nee, also es ist echt ein, also ohne Scheiß, gerade was Beziehungsdynamiken und in einer Beziehung als solches, als eben auch in Beziehungen zwischenmenschlicher Art, Natur, in verschiedensten familiären Verhältnissen, freundschaftlichen Verhältnissen, was auch immer, ein gut beobachtet und gespielter Film, den ich lange nicht mehr so ehrlich habe gesehen einfach. Und der deswegen trotzdem einfach krass unterhält. Also deswegen ein Chapeau, Christopher Borgli, hast du gut gemacht.
Sehr, sehr gut. Dann würde ich einfach sagen, tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei. Tüdelü.